www.altidasinterview.de.
Herzlich willkommen zu Altidas Interview. Ich bin Christian Salo. Das klassische 60-40-Portfolio galt über Jahrzehnte als Grundmodell institutioneller Kapitalanlage. Doch seit Aktien und Anleihen zunehmend in dieselbe Richtung laufen, geraten die Annahmen dahinter deutlich ins Wanken. Hier setzen liquide alternative Strategien an und genau über die sprechen wir heute. Mein Gast ist Hubertus Clausius. Er ist Geschäftsführer und Portfoliomanager der Seahawk Investments GmbH in Frankfurt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im institutionellen Asset Management. Vor Seahawk war er unter anderem als Fondsmanager bei der Helaba Invest tätig. Mit dem Seahawk Equity Long Short Fonds verfolgt er einen spezialisierten Ansatz in den Sektoren Transport und Energie. Anlass unseres heutigen Gespräches ist sein White Paper mit dem Titel Diversifikationsvorteile liquider Alternativen, also genau unser Thema. Herr Clausius, schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Ich freue mich für die Teilnahme heute.
Wie schon gesagt, eine der Grundfesten der institutionellen Kapitalanlagen scheinen nicht mehr zu gelten. 60-40 ist wohl Geschichte. Um was geht's hier und warum funktioniert dieses Prinzip heute nicht mehr so wie früher?
Ja, wir haben in der Tat, wenn man sich die Korrelationskennzahlen anschaut, über längere Zeiträume zwischen Aktien und Renten, wir haben das White Paper angesprochen, wir haben das durchgetestet anhand des MSCI Worlds und hier wir haben hier einen Euro Aggregate Index genommen als Proxy für überwiegend Staatsanleihen im mittleren Laufzeitenbereich und kann man eben deutlich feststellen, dass insbesondere seit dem Jahr 2022 die Korrelationen eher positiv sind. Das hängt daran, dass beide Märkte viel stärker als in der Vergangenheit auch in der Notenbankpolitik hängen. Wir hatten ab dem Jahr 2022 dann auf einmal wieder eine stark steigende Inflation und wenn dann das allgemeine Renditeniveau diesseits und jenseits des Atlantiks sehr niedrig ist, dann reichen auch die Realrenditen auf der Fixed-Income-Seite einfach nicht mehr aus. Insofern hat man dort einen Gleichlauf. Und früher hat man ja gesagt, okay, so ein klassisches Balance-Portfolio, jetzt je nachdem, wie man das Mischungsverhältnis ansetzt, 60-40 oder konservative 80-20 höherer Rentenanteil, das alleine reicht schon als Diversifikation. Da kann man eigentlich sagen, in den letzten 5 Jahren gilt das nicht mehr, weil die Korrelationen eben positiv sind. Und das ist im Grunde genommen eine Anregung für die Anleger, dass man doch breiter diversifizieren sollte oder sich darüber Gedanken machen kann. Insofern haben wir de facto seit dem Jahr 2022 auch rein statistisch gesehen ein Regime-Shift zwischen Aktien und Renten.
Gute Erklärung. Viele Investoren sprechen gerne über Diversifikation und wollen sie auch haben, gerade institutionelle, die ja auch langfristige Verbindlichkeiten finanzieren müssen. Aber am Ende bekommen sie ja dann doch nur zusätzliches Aktienbeta. Woran erkennen Anleger denn echte Diversifikation und welche Kennzahlen sind dabei wirklich aussagekräftig?
Ja, also es gibt im Bereich der liquiden Alternativanlagen natürlich unterschiedlichste Strategien. Ja, es gibt rein auf der Aktienseite, wenn wir über Aktien Long Short gehen, rein marktneutrale Strategien. Da nehme ich das Marktrisiko weitestgehend raus. Das erkenne ich an einer Kennzahl, das ist das Netto-Aktien-Exposure bei diesen Long-Short-Strategien. Das bewegt sich in dem Bereich bei marktneutralen Strategien bis zu 20%. Und dadurch bin ich dann de facto abgekoppelt. Da muss ich aber gleichzeitig auch als Anleger wissen, okay, dass die mittlere Renditeerwartung nicht so hoch ist. Selbstverständlich, wenn das Aktienmarkt-Beta komplett oder weitestgehend herausgehedged wird, wie in der reinen Aktienanlage. Das ist das eine. Das zweite sind sogenannte Long-Biased-Aktienstrategien, und da treffen Sie einen wichtigen Punkt. Die variieren in ihrem Netto-Aktien-Exposure, ich würde mal sagen, zwischen einer Kennzahl von 20 bis 60, 70%. Ja. Und das kann dann natürlich dazu auch führen, dass in einer Abschwungphase diese Aktien Long Short Strategien durchaus ein Stück weit mitlaufen mit der allgemeinen Marktkorrektur. Das sind jetzt mal statistische Größen, die ich angesprochen habe, Netto Aktien Exposure oder auch jetzt mal statistisch gesehen, dass die Korrelationskennzahl der Anlagestrategie gegenüber einem ausgewählten Index. Dann möchte ich natürlich eine möglichst niedrige Korrelationskennzahl haben. Oder auch das durchschnittliche Fondsbeta über den Zeitablauf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fondsbeta habe von 0,30 gegenüber dem MSCI World, dann läuft, korreliert mein Fonds oder die Bewegung wird in etwa zu 30% nach oben bzw. auch nach unten mitgemacht. Dann gibt es Kennzahlen wie maximale Monatsverluste, die man über längere Zeiträume sich anschauen kann, maximale Drawdowns und Volatilitätskennziffern und natürlich auch das Verhältnis Überschussrendite über dem Geldmarkt gegenüber der durchschnittlichen Volatilität ausgedrückt durch die Sharpe-Ratio, die besser sein sollte als bei einer Aktienstrategie. Ja? Also wenn Sie bei einer Aktienstrategie im Mittel über 10 Jahre bei 0,50 sind, sollte so eine Strategie sich schon irgendwo in dem Bereich bewegen zwischen 0,50 und 1, sodass man dort eben ein besseres Verhältnis hat zwischen Rendite und Schwankungsbreite, also eine gute risikoadjustierte Rendite. Das sind alles statistische Kennzahlen. Abgesehen von denen, die man selbstverständlich heranzieht, sollte man jedoch auch schauen, wie hat sich dieser Fonds eigentlich in Krisenphasen verhalten. Weil es kann durchaus auch Strategien geben, die ein bisschen volatiler sind, sich aber durchaus als Diversifikationsbaustein eignen. Und also positive Volatilität nach oben ist ja nicht schlecht in der Abschwungsphase. Und es gibt dann auch Strategien, die müssen für sich etwas volatiler einfach sein. Ja. Wir sind bei uns in sehr zyklischen Sektoren unterwegs und wir bewegen uns über die letzten 5 Jahre bei einer Volatilitätskennzahl um die zwischen 12 und 13% PA. Das lässt sich auch nicht weiter senken, weil ich einfach auch mit dieser Strategie, sagen wir, die Bewegung der Subsektoren ein Stück weit mitnehmen möchte. Wenn ich das komplett neutralisieren würde, würde das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko nicht. Das ist auch extrem schwer in diesen Bereichen, weil die zugrunde liegenden Sektoren haben meinetwegen eine durchschnittliche Volatilität von zwischen 30 und 40%. Dann komme ich bei einer Long-Short-Strategie in diesem Bereich nicht auf eine Kennzahl unter 10%. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig und alle Hedgefonds-Strategien, die sich in diesem Bereich bewegen, sind auch ähnlich volatil. Ja. Daher wird unser Fonds sicherlich, was Schwankungsweite betrifft und diese Kennzahlen, sicher nicht sich im unteren Bereich bewegen. Dennoch lohnt sich mal ein Blick auf diese Krisenjahre, die es da gibt, 2022. Rentenmarkt über minus 10%, und der Aktienmarkt MSCI World auch mit minus 10% im Minus. Unser Fonds war über 45% im Plus. Ja. Das kriegt man mit einer marktneutralen Strategie nicht hin. Aber insofern, die Strategien sind durchaus unterschiedlich. Man muss wissen im Portfolio-Kontext, was ich letzten Endes erreichen möchte. Möchte ich einen Diversifikationsbaustein haben, der komplett neutral ist gegenüber dem Aktienmarkt, dann kann ich eine Long-Biased-Aktien-Long-Short-Strategie nicht reinnehmen. Ja? Dann eignet sich eher marktneutral. Aber wenn ich eher diesen mittelfristigen Ansatz habe wo ich on a year-by-year-basis meinetwegen einen Stabilisator haben möchte, dann kann man sich auch Strategien anschauen, die in den anderen Bereich gehen.
Ja. Ja, lassen Sie uns kurz über die Quelle reden. Sie haben sich ja auf die Sektoren Transport und Energie spezialisiert. Sie hätten ja auch Tech und Large Cap machen können, wie manch anderer heute das ganz modern macht. Was hat Sie zu dieser Fokussierung bewegt?
Gut, ich meine, wenn man heute schaut, wie die großen Indizes zusammengesetzt sind, der S&P 500 und auch der MSCI World ist ja US dominiert und auch durch die Megacaps. Insofern natürlich, es gibt da interessante Long-Short-Strategien im Tech-Bereich, aber der zugrunde liegende Sektor hängt natürlich sehr stark auch an diesen Indizes. In diesen Segmenten, und das ist glaube ich auch im Allgemeinen nicht so bekannt, ist, dass diese Subsektoren in Transport und Energie teilweise ein komplettes Eigenleben führen. Ja? Also das gibt es eigentlich im Aktiensektor recht selten, dass sich Subsektoren so heterogen bewegen. Ja? Wir haben mal ein Jahr, wenn wir uns den Bereich Shipping anschauen, da ist der Tankerbereich, Rohöl-Tanker, Produktentankerbereich mit 20-30% im Plus und Container-Linienreedereien sind mit 20% im Minus. Das ist eine gewaltige Divergenz, ja. Und das kriegt man auch bestimmt nicht immer ideal alles hin, ja. Aber das zeigt, dass diese Sektoren unwahrscheinlich divergent sind durch Das ist weitestgehend werden diese Aktienmarktentwicklung bestimmt durch Angebot und Nachfrage und teilweise auch durch veränderte Handelsströme. Wir hatten jetzt den Shipping-Sektor im ersten Halbjahr, der wahnsinnig profitiert hat von der Sperrung der Straße von Hormuz, weil einfach über den langen Seeweg Ölprodukte von den USA nach Asien verschifft werden musste, um das Kap der guten Hoffnung rum, weil man auch die Handelsroute durch den Suezkanal nicht mehr in dem Maße befahrbar ist, wie es vorher der Fall war. Und natürlich dadurch, dass 20% der ganzen Ölexporte normalerweise durch die Straße von Hormuz gehen und dadurch quasi dieser Bereich abgeschnitten war. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Tankerraten weit über 100.000 Dollar am Tag nach oben geschossen sind, dann sind die Tankeraktien nach oben gegangen. Und deswegen sind diese Sektoren, wenn Sie sagen, okay, statistisch, okay, das ist wahnsinnig volatil, das Zeug, will die das eigentlich überhaupt haben, sind dennoch interessant, weil sie teils in eine komplett gegenlaufende Richtung gehen. Und das macht die Sektoren so interessant. Und jetzt komme ich auf den Bereich Energie. Und den Öl- und Gassektor, der auch mit einzelnen Subsektoren weiterhin für meine Begriffe unterinvestiert ist, da haben wir natürlich Bereiche, nehmen Sie Exploration, Produktion oder auch die Oil Services, die dienen schon ein Stück weit als Inflationshedge. Weil es klar, ich meine, die Ölpreise gehen nach oben, schießen dann auf über 100 Dollar Brent nach oben. Die Renditen steigen am Rentenmarkt, Anleihekurse fallen, die Long-Duration-Assets, ja, die Tech-Werte fallen dann auch ein Stück weit. Aber diese Segmente im Aktienmarkt performen positiv. Ja, das hat man im ersten Quartal wunderbar gesehen. Und deswegen sind diese Sektoren, obwohl sie hochvolatil sind, interessant vor dem Diversifikationshintergrund. Und ein weiterer Grund, warum wir in diesem Bereich sind, wir gehören ja mehrheitlich zu einer Gesellschaft, die in Singapur sitzt, die dort im Bereich Financial Advisory unterwegs ist, also nicht im Fondsgeschäft, aber auch im Bereich Transportation und über diesen Verbindung zu unserer Muttergesellschaft verfügen wir auch über sehr wertvolle Industriekontakte und haben eben auch Zugang zu sehr guten Research in dem Bereich, sodass wir die zugrunde liegenden Assets eben in manchen dieser Subsektoren sehr, sehr gut bewerten können. Ja. Und das hat uns, deswegen haben wir uns entschieden, jetzt schon vor dem Jahr 2019 einen Aktien-Long-Short-Fonds in dem Bereich zu lancieren.
Und da würde uns natürlich interessieren, wer sind denn die Investorentypen, die hier in den Seahawk Equity Long-Short investieren können? Wer ist denn da konkret geeignet für? Aus welcher Sicht ist denn eine sinnvolle Allokation im institutionellen Portfolio möglich?
Also wir haben derzeit die größten Anleger sind Family Offices und Vermögensverwalter. Wir denken aber auch, dass die Strategie auch für größere institutionelle Investoren interessant sein kann. Aber derzeit, wenn Sie fragen, wer ist dort investiert, sind eben die Family Offices und die Vermögensverwalter, die dort traditionell auch für diese Anlagestrategien interessieren. Und Sie hatten auch noch gefragt, wie eine Allokation aussehen kann. Das habe ich richtig verstanden. Ja, also wir haben mal in unserem White Paper, was wir herausgegeben haben, haben wir mal die letzten 7 Jahre uns angeschaut und haben einfach gesehen, dass eine Beimischungsquote in einem klassischen Balanced Portfolio von bis zu 20% eben sehr vorteilhaft gewesen wäre, weil es absolut eben in diesen Krisenjahren Stabilität gebracht hätte. Oder auch, wenn Sie ein reines Aktienportfolio nehmen, könnte eine Allokation von bis zu 30% Sinn machen. Ja, aber das muss dann, sollte der Anleger dann individuell für sich entscheiden, wie er da insgesamt aufgestellt sein möchte.
Gutes Stichwort, denn institutionelle Anleger suchen heute ja mehr Stabilität denn je, benötigen aber gleichzeitig die Rendite. Welche Rolle können denn liquide Long-Short-Strategien strategisch in solchen Portfolios spielen?
Naja, also eine Long-Short-Strategie sollte schon eine Renditeerwartung haben, würde ich mal sagen, von Minimum 6% PA. Ja. Damit das Ganze im Portfolio-Kontext auch sinnvoll ist. Und der ganze Grundsatz ist natürlich der, dass ich rein unter Portfolio-Diversifikationsüberlegungen dann in Strategien reingehe, wie Sie anfangs schon angesprochen haben, die auch ein niedrigeres Aktienmarkt-Beta haben, sodass ich dann in schwierigen Marktphasen mehr Stabilität letzten Endes in das Portfolio bekomme. Weiterhin ist es ja so, dass ich beim Long-Short-Fonds auch Short-Engagements eingehen kann. Und bei den Short-Positionen ist es ja so, dass der Prime Broker die Leihe darstellt. Und wenn ich jetzt schon der Meinung bin, dass ich relativ hoch bewertet bin, ja, also wenn wir jetzt die klassischen Bewertungskennzahlen uns anschauen vom MSCI World, liegen wir inflationsbereinigt bei einer Kennzahl PI, inflationsbereinigt von 30, historisch 2 Standardabweichungen nach oben vom Mittelwert. Also da sind sich die vielen Anleger einig, dass wir eigentlich schon relativ ambitioniert bewertet sind. So, vor dem Hintergrund ist es natürlich schon interessant, wenn ich eine Strategie habe, die auch Short-Positionen hereinnehmen kann. Und dann habe ich immer noch über die Short-Position, bekomme die Leihe von dem Prime-Broker, mache den Leerverkauf und wenn die Aktie nur seitwärts verläuft, mal Dividendenzahlung ausgeblendet, dann habe ich zumindest die Geldmarktverzinsung minus einer kleinen Marge, meinetwegen von 35 Basispunkten, wenn ich nur diese Short-Position halte. Und da wir jetzt auch in den USA wiederum ein höheres Zinsniveau haben, noch vor 5 Jahren, ist mit dem insgesamt höheren Zinsniveau natürlich auch über diese Short-Position mit einer positiven Rendite zu rechnen, selbst wenn ich nur einen Seitwärtsmarkt habe. Und insgesamt habe ich eine geringe Abhängigkeit von der Richtung der Märkte. Ich habe eine Stabilität im Portfolio. Ja.
Sind Sie rein Long-Short-mäßig auf Equity unterwegs oder haben Sie auch andere Derivate-Komponenten in der Strategie?
Wir haben, wir haben im Wesentlichen Aktien Long- und auch Short-Positionen, sowohl physisch als auch synthetisch. Weiterhin haben wir einen Block, das brauchen wir für die Besicherung an Staatstiteln. Die sind in einem sogenannten Pledge-Account. Aber wir haben auch eine kleine Beimischungsquote an High-Yield-Bonds. Weil wir immer wieder auf Emittenten treffen, die wir schon auf der Aktienseite kennen, die sowohl mit besicherten als auch unbesicherten Anleihen an den Markt kommen, vorwiegend am Nordic High Yield Bond Market. Und das sind Emissionen, da stehen Renditen drauf von irgendwas zwischen 8% und 10% im Dollar. Das ist nicht unattraktiv. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Baustein, den wir reinnehmen können, wo wir auch nochmal zusätzliche Rendite generieren können. Aber der Kern ist ganz klar, ist Aktien sowohl long und auch short, ja.
Okay. Ich sag mal, die nordischen High Yields, das sind ja super Papiere, die ja auch bei der Diversifikation helfen können. Sind Sie denn mit der Liquiditätssituation dort zufrieden?
Das sind High-Yield-Anleihen, die sind natürlich weniger liquide als was wir kennen hier, Investment-Grade, Euro-Denominated Bonds. Das sind auch teilweise kleinere Emissionen, die da interessant sind. Ja, das sind dann Emissionen zwischen, ich würde mal sagen, 200 und 500 Millionen US-Dollar. Aber wenn das nur eine Beimischungsquote ist und ich im Kern ein Aktienportfolio habe, dann stört mich diese Illiquidität nicht so sehr. Ja. Und aber natürlich ist dieser Markt insgesamt illiquider als das, was wir im Investment-Grade-Bereich kennen.
Na, irgendwo muss die Rendite ja auch herkommen. Und wenn es über die Liquidität ist. Sagen Sie uns kurz, wir werden nachher Ihr White Paper verlinken. Geben Sie unseren Hörern doch 2, 3 Argumente, warum sollen die das White Paper lesen?
Ja, also wenn man das White Paper sich anschaut, sieht man über längere Zeiträume, wir haben das mal analysiert seit über die letzten 7 Jahre, wie sich Ausgangslage war ja ein Balance-Portfolio. Wie hat sich ein Balance-Portfolio, gemischtes Portfolio im Mischungsverhältnis 60-40 in den letzten 7 Jahren verhalten? Und wie war in den einzelnen Jahren die Diversifikation? Und dann bekommt der Leser auch nochmal einen Hinweis über die Veränderung der Korrelationseigenschaften in den letzten Jahren, sodass dann möglicherweise eine Anregung kommt, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema Liquid Alternatives etwas näherliegender. Und dann ist eben auch aufgezeigt, wie eine Long-Short-Aktienstrategie helfen kann, das Portfolio zu stabilisieren. Und das haben wir über einen Zeitraum von 7 Jahren gemacht.
Also ist auch eine ausreichend lange Analyse. Herr Clausius, vielen Dank für die Einblicke und Ihre Zeit. Liebe Hörer, wer tiefer einsteigen möchte, Die Argumente habt ihr geliefert bekommen. Das White Paper Diversifikationsvorteile liquider Alternativen stellen wir zum Download bereit. Den Link finden Sie in den Shownotes und unter boutiquenfonds.de. Und das war's auch schon wieder. Alti das Interview. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf alti.de vorbei. Dort finden Sie weitere Gespräche und Analysen für professionelle Anleger. Bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen sehr.
Alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de.